lese zu Anfang den Text. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis Vers 7. Ich ermahne nun von allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Ein Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Soweit. Das ist so ein Abschnitt, den man oft durch sehr oberflächliche praktische Anwendungen einfach ganz viel Tiefe und Ernst genommen hat, indem man ihn sehr vereinfacht hat oder auch einfach den Zusammenhang überhaupt nicht beachtet, in den er reingeschrieben worden ist. Ich möchte vorab als Info dazu sagen, der Brief ist wahrscheinlich geschrieben worden 63 bis 64 nach Christus. Das 64 nach Christus ging die große Christenverfolgung unter Nero los, aber Nero war schon früher Kaiser, schon, glaube ab 55 nach Christus, möchte mich nicht darauf festnageln lassen und war auch bis Ende der 60er nach Christus Kaiser. Und ist also in eine Zeit geschrieben, in der Verfolgung unter Christen und Druck von Seiten der Öffentlichkeit und auch der Obrigkeit an der Tagesordnung war. Also gar nichts Fremdes oder Besonderes, sondern die Regel war, kann man sagen. Und zwar Verfolgung, wie wir sie heute nicht kennen. Interessant ist in dem Zusammenhang noch auch ganz kurz, dass sowohl der erste Petrusbrief als auch der Römerbrief, die auch beide einen gewissen Bezug zur Obrigkeit haben, auch jeweils in die Regierungszeit des Kaisers Neros fallen, als sie geschrieben worden sind. Der erste Petrusbrief möchte ich mal ganz kurz, ich muss es gerade nachgucken. Ist wahrscheinlich, die meisten Ausleger sagen 64 bis 65 nach Christus geschrieben worden. Manche sagen auch 68. Fakt ist aber, eigentlich sind sich alle sehr bibelfesten Ausleger einig, dass er während und nach der Verfolgung durch Nero geschrieben worden ist. Und das hat manche anderen Ausleger dazu bewegt, das in Zweifel zu stellen, weil sie sagen, das, was da drinnen steht, das Verhalten, was dort angemahnt wird, das kann überhaupt niemand schreiben, der die Verfolgung unter Nero erlebt hat. Zu schrecklich diese Dinge gewesen und datieren den Brief einfach um. Die sagen, der Brief ist zu versöhnlich. So kann niemand schreiben, der diese Verfolgung erlebt hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man den Brief nicht umdatieren muss, sondern dass er eine Belehrung hat, die einfach allgemeingültig ist. Das einfach mal als Vorwort vorneweg, wobei in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, das Verhalten der Obrigkeit gegenüber nicht im Vordergrund steht, aber man kann ihn auch nicht lesen, ohne damit in Berührung zu kommen. Deswegen das einfach als Information vorneweg. Das Thema im 1. Timotheusbrief kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen mit 1. Timotheus 3 ab Vers 15. Das ist jetzt sehr grob gefasst, aber um uns einen guten Eindruck zu geben, 1. Timotheus 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist eigentlich das maßgebliche Thema, vor allen Dingen der Kapitel 2 bis 6. Alles hat etwas damit zu tun. Und dann ist es doch wirklich sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, für mich zumindest aufrüttelnd, dass das Thema losgeht mit "Ich ermahne nun vor allen Dingen". Was heißt das? Ich ermahne nun das zuallererst oder unbedingt oder mit ganz großer Wichtigkeit und Nachdruck, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ist schon interessant, oder? Der einleitende Vers zu diesen Kapiteln, die dann folgen, ist: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung getan werden für alle Menschen. Könnt ihr jetzt denken, wenn es um mein Verhalten im Haus Gottes geht, dann müsste ich erstmal für mich selber bitten. Für mein Verhalten, für mein Schriftverständnis, für meinen Wandel, für meine Liebe zum Herrn und so weiter und so fort. Alles ganz wichtige Dinge, ich möchte nicht kleinreden, aber hier steht: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und das hat sehr zu meinem Herzen geredet, muss ich gestehen, und zwar nicht, indem ich mir auf die Schulter klopfen konnte. Ich habe mich mal gefragt, wie viel Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung tue ich denn für alle Menschen? Ich glaube, uns ist klar, dass hier nicht gemeint ist, dass wir unsere Gebete nur noch die Floskel "alle Menschen" beinhalten müssen, dass wir irgendetwas beten und immer anfügen "für alle Menschen". Das ist völlig, das ist Geplapper. Das ist ganz sicherlich nicht gemeint. Aber dass sich der Rahmen unserer Gebete, Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung auf alle Menschen erstrecken darf, dass niemand ausgeschlossen ist. Es ist niemand vom Gebet, von der Fürbitte, von der Danksagung, von dem Flehen ausgeschlossen. Das meint der Begriff "alle Menschen" mal ganz mit Sicherheit. Es gibt niemanden, für den wir nicht beten dürfen, bis auf einen ganz besonderen Fall. In einer Johannes beschreibt etwas, wo keine Fürbitte getan werden soll, in einem Fall, wo ein Gläubiger in Sünde fällt, in einer ganz bestimmten Sache. Aber dem Grundsatz nach gibt es niemanden, keinen Menschen, für den wir nicht bitten dürfen. Und da habe ich mich mal zuallererst gefragt, gibt es in meinem Leben Menschen, für die ich ungerne bete? Oder wo ich denke, da ist das Gebet weniger wert? Ich möchte uns mal ganz praktisch vor Augen stellen: Beten wir lieber für Juden und Israelis als für Palästinenser? Beten wir lieber für Ukrainer als für Syrer? Müssen wir uns mal fragen. Das ist ein völlig unschriftgemäßer Gedanke. Alle Menschen, der Herr liebt alle Menschen gleich. Sie haben alle unser Gebet, dürfen sie haben. Und wir sollten keine Abwägungen machen. Sind uns Politiker, die uns wohlgesonnen sind, beten wir da lieber für als die, die uns womöglich ein Dorn im Auge sind? Der Chef, der uns bedrückt, beten wir da weniger gerne für als für den, der uns wohlgesonnen ist? Das sind ja ernste Fragen, die auch dahinter stecken. Und hier steht ja nicht nur Flehen und Gebet und Fürbitte, hier steht ja was von Danksagung. Haben wir da auch schon mal drüber nachgedacht? Danksagung. Danksagung für alle Menschen. Wir sind jetzt erstmal nur bei alle Menschen. Ich glaube, das, was uns noch für viel mehr Schwierigkeiten bereitet, steht nämlich in dem Vers danach. Aber haben wir mal darüber nachgedacht? Wirklich Danksagung für alle Menschen. Ich mag das gar nicht in der Tiefe ergründen, was das bedeutet. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass es in meinem Leben einen eklatanten Mangel gibt an Danksagung zu tun für alle Menschen. Davon bin ich ganz fest von überzeugt. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Flehen möchte ich jetzt auf die vier einzelnen Arten des Gebetes, wenn ich das so sagen darf, jetzt nicht im Tieferen eingehen, aber ich denke, Flehen beinhaltet wirklich in einer punktuellen Sache das intensive Gebet für eine Sache oder für eine Person. Gebet ist, glaube ich, einfach das Gebet ganz allgemein gehalten. Das kann vielleicht mal einmalig in einer Sache sein. Das ist unser Austausch mit dem Herrn, den wir haben. Und im Prinzip enthält der Begriff Gebet ja die anderen drei Dinge. Fürbitten, also ich habe immer empfunden, dass Fürbitte etwas ist, was ich vor allen Dingen für andere tue. Also so ist zumindest mein Verständnis des Wortes Fürbitte. Und wenn wir uns mal die Gebete angucken, die zum Beispiel uns in den Briefen so überliefert sind von Paulus und so weiter und so fort, da finden wir wenig Bitten für ihn selbst, sondern er bittet für andere maximal, dass er bittet, dass andere für ihn beten. Das finden wir schon, das gibt er ihnen auch weiter. Aber grundsätzlich ist das Beten für einen selbst, befürchte ich, nimmt in meinem Leben und vielleicht noch in dem Leben von manch anderem einen unheimlich großen Raum ein. Ich möchte einfach mal sagen, schade, wenn es notwendig ist. Schade, wenn es notwendig ist. Und vielleicht kommen doch viele andere deutlich zu kurz. Ich habe schon oft wirklich, wirklich, wirklich ernstlich bedauert in meinem Gebetsleben, wenn ich festgestellt habe, wie sehr meine Gebete um mich selber kreisen. Meine Befindlichkeiten, meine Sorgen, meine Nöte, meine Schwierigkeiten, mein Unverständnis über Dinge in Gottes Wort und. Ich. Für mich. Geschwister, ich meine es ganz ernst. Ich bin mir völlig bewusst und ich meine es wirklich ernst. Das habe ich als einen großen Mangel bei mir erkannt. Und das ist auch nicht zufriedenstellend. Die Tage sind trübe, wenn das so ist. Wenn wir aber unser Gebet einsetzen, die Zeit, die uns vielleicht zum Teil nur sehr begrenzt zur Verfügung steht, für andere, das hat Resultate. Und über die Resultate reden wir gleich noch. Die werden nämlich hier auch geschildert. Also unsere Gebetszeit wirklich einzusetzen für andere ist etwas, was Gott sehr wohlgefällig ist. Was wir weit verbreitet finden in seinem Wort, nahezu alle Gebete, ja, beschäftigen sich mit Gebet für andere, was die Apostel sich wünschten für andere. Der Herr, wie viel Grund hätte er gehabt, in aller Ehrfurcht gesprochen, ja, all die Not, das Elend um ihn herum, die Verachtung, der Spott, der Hohn, alles, was ihm entgegenschlug, das so vor seinem Vater auszubreiten. Aber wenn wir mal lesen im Johannesevangelium, wo wir wirklich Zuhörer einer göttlichen Zwiesprache sein dürfen, wo der Sohn zum Vater redet, ja, wie viel redet er von denen, die ihm der Vater gegeben hat und was der Vater ihnen tun soll? Wie wenig redet er von sich? Der Herr hat gesagt, an einer Stelle, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Landläufig denken wir ja, demütig würde bedeuten, man würde schlecht von sich denken. Das ist aber eigentlich nicht die richtige Übersetzung. Demütig zu sein bedeutet nicht an sich zu denken. Und auch nur dann macht es beim Herrn Sinn. Er brauchte nicht schlecht von sich zu denken. An ihm gab es nichts, worüber er schlecht denken konnte, aber nicht an sich zu denken. Das war doch sein herausragendes Kennzeichen. Er dachte nicht an sich selbst. Und ich glaube, es tut uns im Gebet gut, wirklich schon mal etwas weniger an uns selbst zu denken. Ich meine gar nicht unbedingt in Bezug auf völlig absurde materielle Bitten oder so. Da auf der Ebene, das denke ich, ist völlig klar, da wird wohl keiner auch eine Schwierigkeit haben, sondern einfach auch bei den Dingen, wo wir eigentlich denken, dass wir jetzt geistlich gesinnt sind, weil wir eigentlich so Dinge, Bitten haben, wie gesagt, die wir eigentlich mit Gottes Wort in Verbindung bringen können und doch schlussendlich, wenn wir es mal zu Ende verfolgen, merken, wir drehen uns die ganze Zeit, ich drehe mich die ganze Zeit um mich selbst. Wir hatten ja neulich die Brüderklausur und wenn ich das so sagen darf, den größten Nutzen, den ich daraus nochmal gezogen habe und was mir wirklich so gut getan hat, nochmal zu lernen, für andere zu beten. Die Nöte und die Sorgen der anderen Brüder zu meiner Agenda zu machen. Das war der größte Segen, das war mir so eine gesegnete Zeit im Nachgang dazu. Das kann ich nicht anders sagen. Es tut uns wirklich gut, wenn wir uns in unseren Gebeten mit anderen beschäftigen. Ich ermahne nun, vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, möchte ich einfach sagen. Und es scheint so, zumindest mein Eindruck, dass Könige und alle, die in Hoheit sind, eigentlich eingeschlossen sind unter alle Menschen. Aber es scheint eine besondere Notwendigkeit zu sein, das nochmal extra zu betonen. Ja, ich glaube, wie soll ich sagen, der Apostel Johannes würde vielleicht sagen, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch. Das hier war nichts Neues. Das ergibt sich eigentlich aus dem Vorbild unseres Herrn, wie wir ihn finden in den Evangelien, aus seiner Art und Weise, aus seinem Lebenswandel, aus seinem Reden, aus seinem ganzen Tun. Ist das eigentlich klar, dass wir für Könige und alle, die in Hoheit sind, bitten sollen, dass wir danken sollen, dass wir, wenn ich die Stellen aus Römer 13 und 1. Petrus 2 dazu nehme, uns unterordnen, sie ehren und so weiter und so fort. Das sind keine neuen zusätzlichen Gebote, die der Apostel hier mal gerade quasi ein Geheimnis offenbart, sondern ich glaube, es war eine besondere Notwendigkeit, darauf hinzuweisen, dass sie keinesfalls davon ausgeschlossen sind, sondern ganz im Gegenteil, es wirklich wichtig ist. Ich denke, dass es hier, wenn hier steht, für Könige und alle, die in Hoheit sind, in Römer 13 ist ja eher von Obrigkeit die Rede. Ich denke, wenn wir von Obrigkeit reden und im Petrusbrief von menschlichen Einrichtungen, ich denke, Obrigkeit, menschliche Einrichtungen, das ist eher so der Staatsapparat, möchte ich einfach mal sagen, mit allem, was so dazugehört. Das ist nicht nur der Bundestag, sondern das ist auch das Gesundheitsamt, das Straßenverkehrsamt, das ist der Bürgermeister, das ist der Finanzbeamte, das ist das Verkehrszeichen, das ist auch die Fußgängerampel und das ist auch die Parkuhr. Nur um ein Beispiel rauszusuchen, was denn die Obrigkeit und die menschlichen Einrichtungen sind. Und Könige und die in Hoheit sind, ich glaube, hier wird etwas mehr der Fokus auf die Personen gelegt. Ja, Könige und die, die in Hoheit sind. Es ist miteinander eng verbunden. Ich glaube, der Blickwinkel ist einfach etwas unterschiedlich. Aber zum Beispiel, ich möchte es mal ein Beispiel verdeutlichen. Ich könnte jetzt sagen, ich danke dem Herrn dafür, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland leben darf. In einem wunderbar gut organisierten Staat. Mit einer Gesundheitsversorgung, die ihresgleichen sucht. Mit einer öffentlichen Ordnung. Mit Polizisten, mit einem geregelten Straßenverkehr. Mit Schulen, mit Kindergarten, mit Kita. Wo ich reisen kann. Wo, wenn ich ein Problem zu Hause habe, ich etwas habe, ich kann 112 anrufen. Da kommt die Feuerwehr, die lassen alles stehen und liegen. Da kommt der Notarztwagen, da kommt die Polizei. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Und ich möchte euch eins sagen, ich habe schon viele Länder in dieser Welt gesehen. Und ich bin noch in keinem gewesen, wo es den Menschen so gut geht wie in Deutschland. Das kann ich nur sagen. Ich bin im Jemen gewesen, im Iran, in Libyen, in Mexiko, in Afrika, nirgendwo. Und selbst in manchen vielleicht sehr reichen Ländern. Nirgendwo ist es so gut wie in Deutschland. Da können wir für danken. Das ist für die Obrigkeit zu danken. Aber die Obrigkeit ist kein Perpetuum mobile. Die läuft nicht von selbst. Da gibt es Personen, die da drin sind. Und da habe ich mich oft ertappt, wie viel Verachtung ich für diese Personen übrig habe. Wie viel Verachtung habe ich für diese Personen übrig, für Könige und die in Hoheit sind. Ich rede nicht davon, dass nicht vieles getan wird, was den Gedanken Gottes völlig entgegengesetzt ist. Und sie werden dafür Rechenschaft ablegen vor Gott, wie jeder andere Mensch auch. Und sie werden entsprechend ihrer Verantwortung, sofern sie sich nicht bekehren, von Gott gerichtet werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber Gott fordert mich nicht auf, sie zu richten. Ja, im Korintherbrief steht, was richtest du den, der draußen ist? Den, der draußen ist, richtet Gott. Es ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Ja, haben wir mal darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich rede mal jetzt wirklich von mir. Ich kann das von meinen eigenen Gebeten sagen und auch von manchen Gebeten, die ich schon so gehört habe. Wenn gebetet wird für die, die in Hoheit sind. Das ist ja so, wir beten es mittwochs abends schon mal. Man hört es auch schon mal woanders. Oft beschleicht mich so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich dieses Gebet höre. Und auch wenn ich selber gesprochen habe. Ich habe das Gebet schon gesprochen, um hinterher festzustellen, vor allen Dingen im Lichte dieses Textes, dass mir doch manches an innerer Einstellung da fehlt. Die kommen einem oft so hölzern vor, die Gebete. Weil so der ganz aufrichtige Dank, den kann man irgendwie oft gar nicht daraus hören, der hier steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Geschwister, ich kenne solche Geschwister, da kann ich den erkennen. Da kann ich das wirklich erkennen. Da merke ich, da ist jemand dankbar. Da ist jemand dankbar für das Land, in dem er wohnt. Da ist jemand dankbar für Politiker, für Leute, die in Hoheit sind. Der ist einfach dankbar. Das finde ich ein wunderbares Kennzeichen eines Gläubigen. Das finde ich wirklich ganz wunderbar, wenn jemand so ist. Das strahlt etwas aus, was viele von uns, ich zumindest, nicht so ausstrahle. Vielleicht denken wir es innerlich und wir tun uns nur schwer, dem nach außen Ausdruck zu verleihen. Das wäre dann noch... Das wäre dann noch ganz gut, möchte ich einfach sagen. Aber ich befürchte, wir sind innerlich voller Widerstand. Es passt uns einfach nicht. Ja, die um sich greifende, ja, wirklich Unmoral, das Aushebeln göttlicher Grundsätze durch die Regeln, das darf uns ja auch nicht gefallen, versteht mich nicht falsch, das ist völlig klar, die Dinge in sich sind völlig verkehrt und doch ist die Obrigkeit von Gott eingesetzt. Sie gehört zu dieser Welt, aber sie ist etwas anders als der Rest von dieser Welt. Sie ist von Gott eingesetzt. Gott sagt das ganz klar. Es gibt keine Regierung jetzt, die nicht von Gott eingesetzt ist. Der Kaiser Nero war übrigens auch von Gott eingesetzt. Das können wir kaputt reden, wenn wir das wollen innerlich, oder wir können uns dem mal stellen, dass Gott uns das einfach sagt. Er war von Gott eingesetzt. Und ich finde keinen einzigen Satz in Gottes Wort, ja, wo ich den Paulus, der Paulus im 2. Timotheusbrief, da wusste er, dass sein Ableben nahe gekommen ist und dass er nicht friedvoll einschlafen wird. Der Petrus wusste das auch. Ja, in seinem zweiten Brief geht es klar raus hervor. Und der Herr hatte es ihm auch schon gesagt, im Johannesevangelium können wir davon lesen. Dein Leben wirst du für mich lassen. Man wird dich dahin bringen, wo du nicht hingebracht werden willst. Ja, mit gebundenen Händen. So steht es sinngemäß im Johannesevangelium. Er wusste das. Hätte er nicht allen Grund gehabt, ihm, der Apostel, der Diener des Evangeliums, er wird eingeschränkt in seiner Arbeit. Was hätte er noch Gutes tun können? Der Paulus wäre noch gerne nach Spanien gereist, so wissen wir, und wollte das Evangelium verkündigen. Finden wir ein Wort des Widerstands? Wir finden gar nichts davon. Er hatte absoluten Frieden in seinem Herzen. Und das steht hier. Für König und all, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Dieser Vers wird oft so übersetzt, wir sollten bitten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben haben von Seiten der Obrigkeit. Da kann ich nur sagen, das ist völlig verkehrt. Das steht hier überhaupt nicht. Das darf man vielleicht bitten. Ich möchte nicht sagen, dass die Bitte in sich verkehrt ist, aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht, dass wenn Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit führen mögen. Da geht es nicht um äußere Umstände. Das könnte auch überhaupt nicht richtig sein, weil wir wissen aus Gottes Wort, dass den Christen Widerstand und Druck und Leid von außen verheißen war. Das wäre ein klarer Widerspruch zu Gottes Wort. Der Herr sagt, sie haben mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Das kann also überhaupt gar nicht gemeint sein. Da würde sich Gottes Wort diametral widersprechen, wenn das damit gemeint wäre. Ich glaube, dass es hier um etwas Inneres geht, ja, stilles Leben, Zufriedenheit im Herzen, keine Bitterkeit, kein innerer Widerstand, keine Auflehnung, Gottseligkeit, Hinwendung zu Gott, gute Anbetung, wir haben schon mal davon gehört, würdiger Ernst, das ist so das, was wir vor der Welt ausstrahlen, würdiger Ernst. Kennen wir so Christen? Stilles Leben, innerlich still, zufrieden, nach außen hin würdiger Ernst. Das ist nicht schrill und das ist auch nicht ausgeflippt oder das ist auch nicht von Widerstand geprägt oder sonst irgendwas. Würdiger Ernst. Die Apostel, die hatten würdigen Ernst. Die hatten würdigen Ernst. Unser Herr, der hatte würdigen Ernst. Aber nichts in seinem Leben war geprägt von Widerstand, von Unzufriedenheit, von Bitterkeit. Und mein größtes Problem hier ist das mit der Danksagung. Das habe ich nie so richtig gelesen, wenn ich ehrlich bin. Die Danksagung, da bin ich fest von überzeugt, das ist der Punkt. Die Danksagung, die fehlt uns. In Epheser 5 steht, Dank saget für alles. Und in Philippa 4 steht, Dank saget in allem. Für alles, in allem. Im Philipperbrief wird das auch mit dem Frieden Gottes in Verbindung gebracht, der allen Verstand übersteigt. Wisst ihr, warum Danksagung so wichtig ist? Wenn man für etwas Dank sagt, kann man nicht gleichzeitig dagegen sein. Das funktioniert nämlich nicht. Wenn man für etwas Dank sagt, aufrichtig, dann ist das ein Ja dazu, wie es ist. Es ist schlussendlich. Wenn wir nicht dankbar sind, sind wir nicht zufrieden mit dem, was Gott uns schenkt und wie er es leitet. Das muss uns ganz klar bewusst sein. Im Römerbrief, da zitieren wir oft, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wissen wir ganz genau. Steht da wortwörtlich. Zitieren wir auch gerne schon mal für andere, wenn die so von was getroffen werden, was vielleicht schwierig unter die Füße zu kriegen ist, aber gilt das auch für mich? Also, ich kenne den Vers, keine Frage. In meinem Kopf ist er auch da, aber ist er auch in meinem Herzen? Wir müssen uns mal fragen, sind diese Dinge in unserem Herzen? Danksaget in allem. Danksagung für alle Menschen. Danksagung für Könige und alle, die in Hoheit sind. Sehr herausfordernd. Aber eins kann ich sagen, wenn man für etwas aus Überzeugung gedankt hat, zieht Frieden ein. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das kann ich aus meinem eigenen Leben bezeugen und ich glaube, jeder kann das bezeugen. Da, wo er aufrichtig dankbar gewesen ist, da verschwindet Widerstand, da verschwindet Bitterkeit. Das macht nicht die Umstände besser, das steht auch nirgendwo, aber der Umgang damit, ach, was ist das doch ein anderer Umgang, wenn wir dankbar sind, wenn wir zufrieden sind. Ist es nicht so, dass so Geschwister, die so diesen Weg gehen, der so still und würdevoll ist, dass sie oft total dankbar sind, genügsam und zufrieden, ihre Ruhe, ihren Frieden darin haben, was der Herr ihnen gibt. Ist das nicht das, was uns so oft fehlt? Also mir fehlt das wirklich, wirklich oft. Ich wünsche mir so oft, ich wäre so. Ja, möchte jetzt hier keine Personenlobhudelei betreiben von Geschwistern, deswegen möchte ich hier keinen Namen nennen. Jeder wird sicherlich irgendjemand vor Augen haben und kennen, der so ist. Und ich wünsche mir so oft, ich wäre so. Ich wünsche mir wirklich so oft, ich wäre so. All diesen inneren Widerstand, den Ärger, der Frust, die Unzufriedenheit mit den Dingen, die Gott schenkt, nichts anderes ist Undankbarkeit, ja, abzulegen, zufrieden und dankbar zu sein. Dankbar. Ein Verslesen aus dem Alten Testament. Ich möchte zu bedenken geben, dass das die Art und Weise der Bitten im Alten Testament sich doch etwas unterscheiden von den Bitten, die wir im Neuen Testament haben. Doch wird da ein schönes Prinzip verdeutlicht. Jeremia 29, Vers 7. Finde ich wirklich einen beeindruckenden Bibelvers. und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zu dem Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Betet für den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich mal das mal vor unsere Augen. Nicht, dass ich das jetzt glaube, aber das ist, mir fällt jetzt gerade einfach kein besseres Beispiel. Stellen wir uns mal vor, Russland würde hier in Deutschland einfallen. Kommen wir hin, wie das so früher so oft gemacht wurde. Da wurde dann mal umgesiedelt, um den Frieden quasi, um Ordnung zu gewährleisten. Die würden uns nehmen und würden uns irgendwo in Russland, in Sibirien, irgendwo in Russland, in die widrigsten Lebensumstände, in eine Baracke verpflanzen und sagen, zack, ihr habt euren Salat. Betet für den Frieden der Stadt, in die sie euch weggeführt haben. Können wir uns mal fragen, ob wir bereit sind, dafür zu beten. Also ich glaube, ich hätte viele Nüsse zu knacken, bis ich zu diesem Gebet kommen würde. Aber Gottes Wort sagt es uns ganz klar. Das ganze Wesen des Neuen Testamentes des Herrn Jesus ist Unterordnung, ist Liebe, ist nicht an sich selbst zu denken, das Wohl des anderen zu suchen, ja, dankbar zu sein. Er ließ allen Dank Gott zuteil werden. Er ist das wunderbare Beispiel und der Apostel greift im Prinzip diese Sachen einfach nur auf. Und jetzt geht das ja weiter, der Abschnitt. Und das verleiht diesem Abschnitt einfach noch einen tieferen Ernst, als er eh schon hat. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Ja, das ist ja, möchte ich sagen, vielleicht die Quintessenz der hervorgehenden Verse, dass das natürlich gut und angenehm vor unserem Heiland Gott ist. Wenn wir solch ein Leben führen, wenn wir so eine innere Einstellung haben. Und jetzt geht er ja wirklich sehr interessant weiter. Der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, wenn ich den Brief hätte schreiben müssen, also dieser Zusammenhang, sage ich mal, das kann sich ja kein Mensch ausdenken, diesen Zusammenhang. Ja, kein Mensch käme auf diese Idee, quasi das Flehen, Gebet, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, über das Resultat davon, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen werden, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst, wenn wir es tun, dann etwas damit zu tun hat, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Ich weiß, dass der Raimund schon mal vor einigen Monaten schon mal in einem kurzen Gedanken diesen Zusammenhang auch hergestellt hat und mich das damals schon sehr angesprochen hat, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich glaube, das ist deshalb, oder vorab, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist wohl klar, dass es hier nicht um den Willen Gottes im Sinne des Ratschlusses Gottes geht, dass auch alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden. Es ist ein Ausdruck dessen, was Gott wünscht. Es ist ein Blick in das Herz Gottes. Es ist sein Gebot, dass die Menschen umkehren. Aber wir können aus diesem Vers nicht ableiten, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden, weil hier steht, dass Gott das will. Das wäre, glaube ich, dem Vers etwas Gewalt angetan. Sondern es ist ein Ausdruck dessen, was Gott gebietet, aber auch ein Blick in sein Herz. Es ist ganz klar auch ein Blick in das Herz Gottes. Der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und mein Eindruck ist doch einfach, es mag noch viele andere Punkte geben, dass ein Leben still in Gottseligkeit und würdigem Ernst eine unbedingte Voraussetzung ist, dass Gott uns gebrauchen kann, ja, um Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen, kommen zu lassen. Nicht, dass Gott auch in unserem Mangel und in unserer Stümperhaftigkeit, die wir oft so einfach an den Tag legen, in seiner Barmherzigkeit das nicht auch benutzt, das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn Gott nur da segnen würde und tun würde, wo wir in Perfektion das ausführen, was er in seinem Wort möchte, dann würde nichts geschehen, weil wir diesen Ansprüchen nie genügen. Nie genügen wir diesen Ansprüchen. Niemand von uns ist zufrieden und dankbar genug, als dass Gott sagen könnte, du bist so dankbar und so zufrieden, du hast es dir verdient, das und dann daraus Resultat knüpfen. Und das ist völlig irrig. Gott tut es in seiner Barmherzigkeit trotz unseres Mangels. Das befreit uns aber keinesfalls von der Verantwortung, dem zu entsprechen, wie Gott es von uns möchte. Das sind einfach zwei Dinge, die man nicht gegeneinander ausspielen kann und die einfach zusammengehören. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist denn mit Erkenntnis der Wahrheit gemeint? Der Artikel hier ist klein geschrieben. Das heißt also, im Griechischen gibt es den Artikel nicht. Im Griechischen würde da eigentlich eher stehen, Erkenntnis von Wahrheit kommen. Hört sich im Deutschen einfach etwas holprig an. Ja, dass sie in Kenntnis gelangen von Wahrheit. Und ich würde sagen, um vollumfänglich Kenntnis von Wahrheit zu gelangen, ist das, was uns in den Versen 5 und 6 jetzt geschildert wird, ganz klar der essentielle Anfang, ohne den keine weitere Erkenntnis möglich ist, wenn ich das so sagen darf. Das ist jetzt ein bisschen abgeleitet, ich möchte es aber noch ausführen. Ich lese nochmal, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt kommt die in diesem Fall maßgebliche Wahrheit, die natürlich eine sehr schöne und umfassende Grundwahrheit für jeden Christen und Gläubigen ist. Aber es ist jetzt nicht die einzige Wahrheit. Wenn da jetzt stehen würde, der Wahrheit mit bestimmtem Artikel, dann könnte man sagen, die Wahrheit, und zwar genau diese eine und einzige bestimmte Wahrheit ist das, was jetzt hier kommt. Das hier ist aber, dann steht aber nicht da, sondern da steht einfach Erkenntnis von Wahrheit und jetzt kommt ein Teil der Wahrheit, aber ein unglaublich wichtiger. Denn Gott ist einer. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Es ist wirklich ein wunderbarer Bibelvers. Denn Gott ist einer. Das war an sich nichts Neues, wenn ich das so sagen darf. Und das ist auch heute nichts Neues. Dass Gott einer ist, das ist von vielen Menschen akzeptiert. Viele Menschen würden dem zustimmen und sagen, es gibt den einen Gott. Da wird man bei ganz vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen, vielen Menschen, die den Herrn nicht als ihren Erlöser kennen, trotzdem Zustimmung für finden. Ja, auch die Schrift sagt, die Dämonen glauben und zittern. Also eine reine Anerkenntnis, dass es einen Gott gibt, bringt uns erstmal nicht weiter. Und dass der Mensch ein Sünder ist, und eigentlich keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, würde ich sagen, ist auch noch in vereinfachten Zügen so manch einem bekannt. Ja, viele Menschen, ich habe schon Zeugnisse gehört, höchstpersönlich gehört, von jemandem, der gesagt hat, dass es einen Gott gibt, glaube ich, und dass ich ein Sünder bin, weiß ich. Aber mit dem Mittler Jesus Christus, da wird's dann eng. Und das ist hier das Wort. Und einer ist Mittler. Es ist schon interessant, hier vorne Fürbitten für alle Menschen und alle, die in Hoheit sind. Und das Lösegeld für alle, aber nur ein Mittler. Das ist hier betont, das ist hier kursiv. Das heißt, das ist betont im Griechischen. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Herr konnte von sich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und was ist er für ein Mittler? Woran denken wir, wenn wir heutzutage an einen Mittler denken? Wir denken oft an einen Schlichter oder an einen, der vermittelt. Aber haben wir schon mal jemals von einem gehört, der in der Tarifverhandlung zwischen einer Gewerkschaft und den Arbeitgebern vermittelt hat und hat gesagt, so wird das nie was mit euch. Ich mache mein Portemonnaie auf und von meinem Portemonnaie, davon bezahlen wir das. Den kennt keiner, den gibt es auch nicht. Wenn wir von Vermittler reden, dann reden wir immer von irgendjemand, der irgendwie so einen Kompromiss sucht zwischen zwei Seiten. Aber dieser Mittler hier ist anders. Hier gab es auch keinen Kompromiss. Dieser Mittler hat selbst bezahlt. Haben wir mal darüber nachgedacht? Der Herr Jesus hat selbst bezahlt. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes, so sagt uns der Kolosserbrief. Es ist wirklich ein herrlicher Vers. Da ist ein Gott und da sind wir, alle Menschen. Da kann keine Gemeinschaft sein, so wie sie ist, wenn nicht dieser eine Mittler gekommen wäre, der nicht nur vermittelt hat, der selber das Mittel war, wie Gemeinschaft mit Gott hergestellt werden kann. So ist der Herr Jesus. Das ist seine wunderbare Person. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so finde ich, entfaltet dieser Abschnitt einen unglaublichen Ernst. Der hat eine Tiefe, die wir vielleicht nur angekratzt haben. Stellen wir, der ist uns nochmal einfach ganz kurz. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung für alle Menschen, besonders auch für Könige und alle, die in Hoheit sind. Besonders im Sinne davon, dass es uns besonders schwerfällt, das zu tun. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. In aller Gottseligkeit. Das macht unser Herz bereit, uns mit Gott zu beschäftigen. Ihn anzubeten, ihm zuwenden und allem würdigen Ernst. Das ist unser Wandel vor der Welt. Da mangelt es auch bei mir so oft dran. Wirklich würdiger Ernst. Das ist viel mehr als das Notwendigste getan zu haben. Ja, was haben wir oft für niedrige Gedanken? Wie ist unser Anspruch so klein, den wir an uns selber haben? Aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und wenn das so ist, dann sagt Gott, das ist gut und angenehm von mir. Ist schön, wenn Gott das sagt, oder? Wer möchte das nicht hören? Das, was du lebst, ist gut und angenehm vor mir. Erinnert mich so an den Knecht aus dem Gleichnis. Wohl dir, du guter und treuer Knecht. Sind das nicht Worte, die wir mal hören möchten? Also ich würde die wirklich gerne hören. Und dann vertraut er uns etwas an, dass er will, dass alle Menschen errettet werden. Dessen Blick in sein Herz zu, gleichzeitig aber auch den Anspruch, den er an jeden Menschen hat. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, ja, der dem Herrn da wirklich noch nicht gehorsam gewesen ist, ihm noch nicht die Gefolgschaft leistet. Gott möchte das und er ruft es dir hier nochmal in aller Liebe zu. Uns ruft es zu, diese Erkenntnis der Wahrheit, ja, die wir haben, weiterzutragen. Und was ist der Mittelpunkt dessen? Gott ist einer. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Man könnte auch sagen, im Hinblick auf alle.